das, was Christus für uns getan hat, auch an uns geschehen. Es ist auch mit uns geschehen. Sein Christi Sühnetod auf Golgatha ist vor Gott unser Tod. Und sein Christi begraben worden sein, ist unser begraben worden sein hinein in seinen Tod. Und Christi Auferstehung ist unsere Auferstehung. Und weil Christus sein Werk, sein Heilswerk als unser Bundeshaupt, ich habe auch mal gesagt, als unser Repräsentationshaupt getan hat, hat er es, das was er für uns getan hat, ist es auch mit uns geschehen. Es ist auch an uns getan. Und hier in unserem Abschnitt, nun Kolosser Kapitel 3, in den Versen 12 bis 17, zeigt uns der Herr auf, was das für die Lebensführung eines Christen bedeutet. Was das nun ganz konkret, ganz praktisch bedeutet. Ich denke, dass vermutlich uns allen schon aufgefallen ist, schon beim Lesen dieser Verse, dass wenn der Apostel nun darüber spricht, was es heißt, dem Herrn zu gehören, was es heißt, dass Christus für uns gestorben ist und dass das an uns geschehen ist, dass das Konsequenzen hat für unseren Umgang mit unserem Bruder und mit unserer Schwester. Dass das ganz praktische Konsequenzen hat für die Gemeinde, für unseren Umgang miteinander. Wir stellten bereits in der letzten Predigt fest, dass das Bild, das der Apostel hier offensichtlich vor Augen hat, das Bild des Ablegens und des Anziehens von Kleidern ist. Man legt Kleider ab und das symbolisiert das Ablegen der alten Natur. Das symbolisiert unser Menschsein in Adam. Und das Kennzeichen dieses Menschseins ist, dass wir immer nur auf uns selbst gerichtet sind. Dass wir, wie es Martin Luther einmal formuliert, in uns selbst verkrümmt sind. Dass wir auf uns selbst ausgerichtet sind. Dass wir bei allem immer nur fragen, was bringt mir das, was habe ich davon? Und das Anlegen der neuen Kleidung, das ist das Anziehen des neuen Menschen in Christus. Anders formuliert, aufgrund unserer Errettung sind wir nun um Christi willen aufgerufen, die Merkmale, die Kennzeichen, die Charakteristika des alten Lebens abzulegen und die Merkmale des neuen Lebens, des Lebens in Christus anzuziehen, zu ergreifen, anzunehmen, im Glauben zu sagen, ja, das gilt auch für mich. Wenn wir so wollen, geht es in diesem Abschnitt aus dem Wort Gottes um die Kleidung. Oder darf ich einmal sagen, um das Design, das ein Christ tragen darf. Zieht nun an, so fängt unser Abschnitt an in Vers 12. Zieht nun an. Und dieses Nun weist logischerweise auf das Vorhergehende. In Vers 9 hatten wir gelesen, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt. In Vers 10 wird nun gesagt, dass ihr den neuen Menschen, den Menschen, der auf Christus ausgerichtet ist, angezogen habt. Und nun wird der Heilige Geist konkret und sagt, so, und jetzt sage ich euch, was das ganz praktisch heißt. Ein zweites sollten wir nicht überlesen. Nicht wahr, wie werden wir hier angesprochen in diesem Abschnitt? Vers 12. Zieht nun an als Gottes Auserwählte. als Gottes Heilige und als Gottes Geliebte. Hier wird uns nicht gesagt, was wir tun müssen, was wir jetzt leisten müssen, um auserwählt zu werden, um geheiligt zu sein oder heilig zu sein, um von Gott geliebt zu sein, sondern hier wird gelehrt, ihr seid es, um Christi willen auserwählt, heilig, geliebt. Ihr habt eine so gewaltige Stellung vor Gott wegen des erworbenen Heils in Christus, dass in diesem Aufwind ihr euch dieser Stellung nun entsprechend verhalten dürft. Vielleicht darf ich das einmal anhand einer Geschichte erläutern, die mich, es ist nun schon mehrere Jahrzehnte her, aber die mich einmal in meiner Teenagerzeit schon sehr beeindruckt hatte und mir eigentlich auch ein bisschen nachgegangen ist. Seine Geschichte, die spielte sich vor ungefähr 200 Jahren ab, in einem der kleinen deutschen Fürstentümer im Thüringer Land. Da war eine Zigeunerbande und die hatte einen Straßenraub verübt. Sie hatte eine Postkutsche überfahren und ausgeraubt. Aber die Täter, sie wurden dann gefasst. Und der Anführer dieser Räuberbande, der wurde zum Tode verurteilt. Seine Frau, die Frau dieses Zigeunerhäuptlings, stellte noch ein Gnadengesuch an den Fürsten, aber der lehnte das ab. Jetzt muss mal ein Exempel statuiert werden. 14 Tage ungefähr nach diesem Ereignis war der kleine einjährige Sohn des Fürsten plötzlich verschwunden. Der Junge war mit seiner Amme im Schlosspark. Sie setzte das Kind in das Wägelchen und ging etwas weiter weg, um das Spielsachen aufzuräumen. Und als sie dann zurückkam, war dieser einjährige Junge verschwunden. Erst machte sie sich keine Gedanken, er hätte ja vielleicht rausgekrabbelt sein können. Sie suchte, aber sie fand ihn nicht. Dann alarmierte sie schließlich die Wache, die Dienerschaft, der ganze Hof suchte schließlich, man suchte den ganzen Park ab, die ganze Umgebung, aber der Junge, der einjährige Junge des Fürsten, er war verschwunden. Siebzehn Jahre später, da lag eine alte Zigeunerin in einem deutschen Wald im Sterben. Und bevor sie starb, sagte sie ihrem vermeintlich eigenen Sohn, ihrem 18-jährigen Sohn, du, ich spüre, dass ich sterben muss. Und da will ich dir das Geheimnis deines Lebens sagen. Du bist gar nicht mein Sohn. Ich habe dich vor 17 Jahren aus dem und dem Schlosspark gestohlen, weil dein Vater meinen Mann hinrichten ließ und das Gnadengesuch abgelehnt hatte. Aber nun, da ich sterben muss, da bedrückt es mich und da will ich es dir doch sagen. Hier sind die Babykleidchen, die du damals anhattest in dem Päckchen und da auch noch einige Spielsachen. Auf deinen Kleidern, da sind noch die Fürstenkronen eingestickt und diese und jene Muttermale hattest du. Geh hin, bring die Sachen zurück. Man wird dich dort an deiner Ähnlichkeit und an den Sachen und an den Umständen erkennen. Kurz darauf starb sie dann. Und dann ging dieser 18-jährige Junge und begab sich auf das besagte Schloss. Und da stellte sich heraus, dass alles stimmte. Die Freude war groß. Der Junge, er war endlich wieder heimgekehrt. Und dann wurde er auch in die Rechte eines Thronfolgers eingesetzt. Aber da war ein Problem. Dieser Junge, er benahm sich nun keineswegs aristokratisch. Er spuckte auf den Boden, bohrte in aller Öffentlichkeit in der Nase Und auch die verwendeten schlechten Worte, die konnte er sich nicht so von heute auf morgen abgewöhnen. Kurzum, in seinem Verhalten war da noch wahrlich nichts Aristokratisches festzustellen. Was hat sein Vater da gemacht? Er hat seinen Jungen nicht geohrfeigt. Sondern dieser Fürst hatte einen weißen Hofmeister, Haushofmeister, und dem übertrug er jetzt seine Erziehung. Und dieser Haushofmeister, dieser fürstliche Erzieher, der sagte nicht etwa, wenn dieser Zigeuner, dieser Fürstensohn, wieder mal sich daneben benommen hatte, du bist und bleibst ein lumpiger Zigeuner, aus dir wird nie was. Nein, das sagte er nicht. Sondern dieser Haushofmeister sagte, Hoheit, sind ein Fürstensohn. Und wenn er wieder mal auf die teuren Teppiche gespuckt hatte, Hoheit, sind ein Fürstensohn. Dieser Haushofmeister hat diesen Jungen so lange an seine fürstliche Stellung erinnert, bis dieser Junge sich anfing zu schämen und so sagte, ja, so wie im Wald kann ich mich hier nicht mehr benehmen. Hier im Schloss kann ich mich so nicht benehmen, wie da draußen im Wald. Und sehen Sie, genauso ist das mit uns. Durch den Glauben an Christus bist du in eine gewaltige Stellung hineingeraten. In die Stellung eines Kindes, eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Und jetzt darfst du dich auch so benehmen. Hoheit, sind ein Fürstensohn. Als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte, ziehe an, was herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Aber was ist eigentlich Demut? Demut ist nicht ein frommer Augenaufschlag oder ähnliches. Sondern was heißt Demut ganz praktisch, ganz konkret? Petrus sagt es uns einmal in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6. Dort heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, auf das Gott euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie macht man das? Sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Und gleich danach wird es gesagt im nächsten Vers. Indem ihr alle eure Sorgen auf den Herrn werft. Das ist Demut. Wenn wir damit rechnen, dass einer handelt, wenn wir damit rechnen, dass einer wirkt, und dieser nicht zu spät kommt, den Herrn endlich Herrn sein lassen. Oder Sanftmut zieht an als Auserwählter, als Heiliger, als Geliebte Sanftmut. Oder in einer anderen Übersetzung steht Milde. Was ist das eigentlich? Präsident Roosevelt sagte mal, ich hasse Leute, die milde sind. Aber was hatte er für ein Verständnis hier von Mildheit? Er hatte ein Verständnis eines Menschen, der, na sagen wir mal heute, ein Softie war. So ein Weichei. Aber nein, das ist nicht gemeint mit Sanftmut. Sondern mir ist jemand gemeint, der im Umgang mit seinen Geschwistern, ich sage es einmal negativ, nicht hartherzig ist. Und hier können wir denken an das Gleichnis vom Schalksknecht. Wenn du weißt, wenn du es wirklich weißt, was dir alles vergeben worden ist, kannst du da nicht milder, sanftmütiger und langmütiger sein mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Eben wegen Christus. Wie langmütig ist der Herr mit uns? Darum, zieh an, Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Da weiß man um die Schwächen des Bruders oder der Schwester. Aber man nutzt sie nicht aus. Man kitzelt sie nicht heraus, um ihn oder sie dann mal wieder bloßzustellen. Guck mal an. Sondern man tut genau das Gegenteil. Wie heißt es hier? Man erträgt einander. Man vergibt einander, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Ja, das kommt vor. Wahrlich. Dass man in der Gemeinde, wenn man relativ eng zusammen ist, sich eigentlich über den anderen beklagen müsste. Schon wieder kann man sich nicht auf ihn verlassen. Warum musste der schon wieder hinter meinem Rücken dieses oder jenes Böse über diesen oder jenen sagen, um sich vielleicht in ein besseres Licht zu stellen? War das wirklich notwendig? Schon wieder hat mich dieser oder jener nicht so freundlich gegrüßt, wie ich das doch eigentlich erwarten müsste. Meinem Bruder, meiner Schwester zu vergeben, ihn zu ertragen, nicht als Last meinen Bruder zu ertragen, sondern die Last meines Bruders zu tragen, eben ihm zu vergeben, darum geht es. Siehet an, als Heilige, als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte Gottes, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und wenn es dann mal zu einer Klage kommt, dass man sich wirklich über den anderen beklagen müsste, dann vergebt. Warum? Warum vermagst du deinem Bruder, deiner Schwester, die dir möglicherweise Unrecht getan hat, zu vergeben? Antwort: Weil dir durch Jesus Christus ebenfalls Vergebung geschenkt worden ist. Ja, mehr noch, weil du ein Auserwählter bist, ein Geliebter, ein Heiliger. Hoheit sind ein Fürstenkind und deswegen benimmt man sich anders. Weil du in deinem Leben eine neue Perspektive hast, eine neue Stellung, eine neue Basis für dein Leben. Da lebst du eben im Geist, und das heißt im Blick auf Christus und auf das, was er getan hat. Und das alles wird gekrönt durch das, was hier in Vers 14 steht. Darüber zieht das Band der Liebe an. Ich verstehe ihn, ich muss es immer wieder lernen, dass nicht meine Rechthaberei, sondern dass es die Liebe ist, die das Band der Vollkommenheit ist und die den Bau der Gemeinde fördert. Es ist die Liebe, die unser Umgehen in einer christlichen Gemeinde kennzeichnet, färbt. Und übrigens, es geht bei dieser Liebe nicht um eine Liebe im Sinne einer Sentimentalität, wahrlich nicht, sondern es geht hier um ein sich selbst opfern, sich selbst auch einmal unter den anderen stellen, sich selbst verleugnen. Und noch etwas, ich weise noch einmal auf das, was wir heute in der ersten Schriftlesung gelesen haben, da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt. Aha, es gibt also auch geheuchelte Liebe. Und dann fügt Paulus noch etwas hinzu. Verabscheut oder hasst das Böse. Eine Liebe, die nicht auch das Böse verabscheuen kann, die nicht auch einmal Nein sagen kann, das ist irgendeine Affenliebe. Das ist eine Sentimentalität, aber das ist nicht Liebe im Neuen Testament. Aber die Liebe, die auch in der Lage ist, das Böse zu verabscheuen, Nein zu sagen zum Bösen ist das Band der Vollkommenheit, ist gleichsam der Gürtel. Das ist ein anderes Wort für Band, der Gürtel für die neuen Kleidungsstücke. Also das Kleidungsstück gewissermaßen, das dem Gewand Stil, Form verleiht. Sieht dieses Band der Liebe an. In Römer Kapitel 13, Vers 14, da lasen wir, dass der Apostel etwas Gewaltiges sagt. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Welch eine Aussage. Und warum? Warum dürfen wir das tun? Eben, weil du ein Auserwählter, ein Heiliger und ein Geliebter Gottes bist. Hoheit sind ein Fürstensohn. Vergiss das nicht. Du bist ein Auserwählter Gottes. Nicht wahr, manche Leute haben eine Erwählungslehre, in der gelehrt wird, Gott hat uns auserwählt, weil er im Voraus wusste, dass wir uns einmal für Christus entscheiden werden. Dass wir uns einmal bekehren werden für Christus. Und dann hat Gott gesagt, naja, wenn der sich bekehrt, dann erwähle ich ihn mal gleich im Voraus. Das ist Unsinn. Der Apostel lehrt, wir sind gerettet und berufen, nicht nach unseren Werken, sondern einzig und allein aufgrund seiner Gnade, die uns in Christus Jesus gebracht worden ist, vor ewigen Zeiten, bevor du überhaupt nur Piep sagen konntest. Andere, ja, vielleicht lehren sie es nicht, aber sie meinen es. Sie denken es, wenn ich erwählt bin, naja, dann ist es egal, wie ich lebe. Aber auch das lehrt die Heilige Schrift keineswegs. Sie sagt unzweideutig, Gott hat uns in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt, Epheser 1, Vers 4. Warum oder wozu? Damit ihr heilig und tadellos oder untadelig seid vor ihm in Liebe. Das ist das Ziel, das ist die Ausrichtung. Andersherum formuliert, wer da sagt, ich gehöre zu den Auserwählten, ich gehöre zu den Geliebten Gottes, aber nicht entsprechend dieser seiner Stellung als Fürstensohn lebt, der ist eine Schande für das Evangelium, der ist eine Schande für seinen Vater. Du bist ein Fürstenkind. Du bist ein Erwählter, du bist ein Heiliger. Also bitte, verhalte dich auch so. Hoheit sind ein Fürstensohn. Gott hat uns deswegen erwählt, weil er uns liebte. Einen anderen Grund dafür gibt es nicht. Deswegen hat er uns für sich abgesondert, eben geheiligt. Und dieses Geheiligtsein, dies zeigt sich dann auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Eben in herzlichem Erbarmen, in Güte, in Demut, in Sanftmut, in Langmut, einander vergebend, wenn wir einander eigentlich uns übereinander ärgern müssten, einander uns beklagen müssten und was nicht alles. Der Grund, die Basis für dieses Verhalten ist die gewaltige Versöhnung in Jesus Christus. Und wegen dieses gemeinsamen Heils in Christus herrscht, regiert derselbe Geist in allen Christen. Das dürfen wir auch wissen, wenn wir nächsten Sonntag wieder das heilige Abendmahl feiern. Ja, dann wird mir persönlich gewiss gemacht, durch das Nehmen des Brotes, durch das Nehmen des Weines, dass Christus das für mich getan hat. Er hat seinen Leib für mich gebrochen, sein Blut für mich vergossen. Aber dann kann ich mich ruhig auch mal umschauen und sagen, und das Gleiche ist auch für meinen Bruder, für meine Schwester geschehen. Die leben ebenfalls aus diesem Herrn und von diesem Heiland und sonst von nichts, genau wie ich. Die haben das gleiche Vorrecht wie ich, von dieser Gnade zu leben. Aus der Quelle dieses Heils zu leben. Und von daher besteht eine Zusammengehörigkeit und auch ein Wissen um diese Zusammengehörigkeit. Ich meine, wir sind insofern eine Familie, weil wir einen himmlischen Vater haben. Der Apostel sagt hier, Christen, ihr müsst wissen, ihr solltet wissen, was euch durch Christus geschenkt worden ist. Vergiss das nicht, was du in Christus hast, warum er gekommen ist, warum er gestorben ist, warum er auferstanden ist, warum er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester zur Rechten Gottes sitzt für uns. Und wenn du dich vielleicht einsam fühlst, unverstanden, wenn du vielleicht nachts in deine Kissen weinst und meinst, niemand versteht dich, alle sind gegen dich, wenn du vielleicht von deinem Bruder tief enttäuscht bist und vielleicht sehr tief verletzt bist, was hat der mir nicht alles angetan? Zieh dann an, als ein Auserwählter, als ein Heiliger, als ein Geliebter, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und über dieses alles, das meint so viel, in Ergänzung zu allem, in Krönung, zieht die Liebe an, das Band der Vollkommenheit, das Band der geistlichen Reife. Der Apostel geht noch weiter. Vers 15. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Dieses Wort wird sehr häufig so ausgelegt, als ob hier stehen würde, dass es hier um den innerlichen Frieden geht. Sozusagen in meiner Individualität, dass ich inneren Frieden für ganz bestimmte Wege habe, die der Herr mich führt. Stichwort Geistesleib. Dafür gebraucht man sehr gerne dieses Wort. Aber das steht nicht da. Wir brauchen uns nur diesen Vers weiterzulesen. Wie heißt dieser Vers? Das heißt hier, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Merken wir? Der Apostel hat weiter das Thema der einen Gemeinde, des einen Leibes, in dem wir stehen, in dem wir ein Glied sind im Umgang miteinander. Und da, im Umgang, in einem Leib, soll uns regieren der Friede des Herzens. Insofern soll er Entscheidungen treffen. Auch des Miteinanderumgehens in der Gemeinde, das ist gemeint. Und der Apostel fügt noch etwas hinzu. Seid dankbar. Auch wenn mal etwas schief geht. Seid dankbar. Dass der Apostel hier weiter über den Umgang miteinander spricht, das wird dann noch deutlicher in Vers 16. Er hat immer das gleiche Thema durch den ganzen Abschnitt. Nicht in diesem Thema spricht der Apostel von Gemeindeversammlungen. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, was ist da zentral? Worum geht es da? Es geht um zwei Dinge. Erstens, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnen möge, reichlich hier herrschen möge, und zwar in aller Weisheit. Dadurch, durch dieses Wort, wird die Gemeinde gebaut. Ein anderes Mittel, ein anderes Instrument zum Gemeindebau gibt es nicht. Im Gegenteil, es macht die Gemeinde auf die Dauer kaputt. Und da täuschen wir uns nicht, dass es vielleicht zunächst einmal um mehr Leute geht. Auf die Dauer wird eine Gemeinde dadurch nicht erbaut. Sie wird nur erbaut durch das Wort Gottes. Darum, lasst das Wort des Christus, lasst dieses Evangelium reichlich in einer Gemeinde wohnen. Dieses Wort, das trägt die Gemeinde, und ihr Lieben, das trägt uns dann auch im Alltag. Denn daraus empfangen wir die Verheißungen, dass Christus für deine Schuld, für dein kaputtes Leben ans Kreuz gegangen ist. Dass Gott dich in und Christus gerecht gemacht hat. Dass er dich um Christi willen und in ihm geheiligt hat. Das siehst du nicht, wenn du in den Spiegel guckst. Das darfst du nur im Glauben annehmen. Dass Gott dich jetzt so sieht, weil es in seinem Wort dir zugesagt worden ist. Dass du eine lebendige Hoffnung in deinem Leben hast. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Dass diese 70, 80 Jahre nicht alles sind. Dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Als ein Angeld, als ein Siegel für das, was noch kommen wird. Darum, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und darum ist die sogenannte Volksbibel mit X geschrieben nicht anders zu werten als ein weiterer Versuch des Teufels, der Gemeinde das Wort Gottes wegzunehmen. Der Apostel fügt dir noch etwas hinzu, wenn es darum geht, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Nämlich, dass die Gemeinde neben dem reichlichen Wohnen des Wortes Gottes, durch das wir belehrt und ermahnt werden, auch dadurch gekennzeichnet ist, dass, wie es hier heißt, die Gemeinde singt. Sie lobt Gott. Darf ich einmal sagen, es fällt mir auf, dass manche nicht so richtig oder gar nicht mitsingen, wenn wir in der Gemeinde singen. Das ist nicht gut. Die Melodien sind nicht so eingängig und man kennt noch nicht, überhaupt die Melodie noch nicht so richtig. Üben wir es, trainieren wir es. Und noch etwas. Ist es nicht aufschlussreich, dass der Apostel hier noch etwas hinzufügt? Es geht nicht um irgendein Singen, dass man vielleicht dadurch aufgeheizt wird, sondern es geht um ein Singen von Liedern, durch das wir ebenfalls belehrt werden, ermahnt werden, ermuntert werden. Singen in der Gemeinde ist nicht ein Singen, das aufheizend sein soll. Oder indem man wie ein Mantra irgendeinen Spruch, irgendeinen Vers pausenlos wiederholt. Sondern das Singen in der Gemeinde, von dem hier die Rede ist, das ist, das für die Gemeinde Gottes kennzeichnend ist, ist ein Singen, in dem auch Lehre vermittelt wird. Und gerade in unserer Generation wird viel vermittelt an Botschaften, gerade durch die Musik. Nicht alles, man sich von morgens bis abends von berieseln. Musik hat einen Einfluss auf uns und auch die Lieder, die wir singen. Lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Gesängen. Es ist nicht gleichgültig, was wir singen. Anders gesagt, Lieder, die keine biblische Lehre vermitteln, die vielleicht eine schöne eingängige Melodie haben, aber die keine biblische Lehre vermitteln, oder gar Lieder, die Falsches lehren, haben in der Gemeinde nichts verloren. Und es ist kein Spaß. Die prägen uns. Das geht einem vielleicht noch im Kopf rum, wenn man sich vielleicht an nichts mehr von der Predigt erinnern kann. Aber die Melodie und die Texte der Lieder, die sind prägend. Und was uns in einer falschen Richtung prägt, lasst es uns nicht singen. Dagegen soll in der Gemeinde gesungen werden geistliche Lieder. Also Lieder, die der Geist Gottes gegeben hat, und zwar in euren Herzen. Unser äußerlicher Gesang kann immer nur die Widerspiegelung dessen sein, was unser inneres Singen, unser Singen des Herzens uns vorgegeben hat. Also was wir wirklich glauben in unserem Herzen. Noch einmal, das Singen in der Gemeinde ist alles andere als nebensächlich. Auch die Liturgie hier in einem Gottesdienst ist nicht nur so eine Art Vorprogramm für die Predigt, sondern es gehört dazu, dass wir vor Gott treten, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir ihm sagen, wer er ist. Und dass wir uns auch gegenseitig belehren durch unser Singen. Ermahnen durch unser Singen. Und schließlich wendet sich hier der Apostel von den Einzelheiten zum Allgemeinen. Was immer. Ihr tut im Wort, also in eurem Reden, und in eurem Tun, im Werk. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott den Vater durch ihn. Ein solches Leben, soll ich es nochmal sagen, eine solche Kleidung spiegelt das Leben eines von Christus regierten Lebens wider. Und wenn wir sagen, dass wir Christen sind, dass wir Fürstenkinder sind, dass wir Auserwählte, dass wir Heilige, dass wir Geliebte sind, dann lasst uns auch die dazu passende Kleidung, das dazu passende Design anziehen. Denn dazu passt nur das, was uns in Christus und wegen Christus geschenkt worden ist. Amen.